Ich glaube, Diversity Inclusion spielt eine wahnsinnig große Rolle damit dabei, als sich Agentur zu verändern. Es gibt da zwei Aspekte dabei. Einer ist, man merkt schon bei Kunden, dass die Kunden das auch sehen wollen. Sie wollen auch sehen, dass man auch irgendwo die Gesellschaft abbildet.
Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen.
Ich freue mich sehr, heute Dr. Vigan Salazar, CEO der Agenturgruppe MSL, begrüßen zu dürfen. Und ja, vielleicht magst du dich direkt mal mit ein paar persönlichen Worten vorstellen.
Danke, Vicky. Schön, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich sehr, bei Beyond Gender Agenda mitmachen zu können. Und vielleicht zur kurzen Vorstellung. Ich bin CEO einer Kommunikationsagentur namens MSL. Wir sind ein globales Netzwerk, Teil der Publicis-Gruppe. Ich arbeite seit 18,5 Jahren dort, das heißt schon einige Zeit. Und zum Background, ich bin aufgewachsen in Manila und in Bonn, also in Hauptstädten und ja, jetzt in Berlin. Und hab sozusagen über das Studium und Ausflüge in den Journalismus halt den Weg in die PR gefunden. Und zu Beyond Gender Agenda finde ich vor allen Dingen durch die ganzen für uns als Agentur, aber auch für mich interessanten Themen der Diversität in den Führungsetagen in Deutschland gekommen.
Ja, freut mich sehr. Vor allen Dingen, dass du uns unterstützt. Und vielleicht magst du das nochmal ein bisschen erläutern. Also was motiviert dich, dieses Beiratsmandat bei Beyond Gender Agenda zu übernehmen? Und ja, warum findet auch deine Agentur MSL unsere Initiative unterstützenswert?
Ja, vielleicht, ich würde mal so auf seine, auf den Weg zeigen, den wir gegangen sind als Agentur. Wir haben jetzt ein Führungsteam im Management von 7 Leuten, 4 Männer, 3 Frauen. Ich sage immer scherzhaft, wir haben nur 2 Männer, wir haben nur 2 weiße heterosexuelle Männer in unserem Management, und davon ist sogar einer SPD-Mitglied. Insofern,
okay, das ist Mitglied, Diversität pur.
Diversität pur. Und es war aber ein langer Weg dahin. Wir waren auch eine Zeit lang ein reiner Männerclub im Management und haben das sehr bewusst auf die Agenda gesetzt, zu sagen, okay, wir wollen das noch ein bisschen diverser machen. Eine Zeit lang ist es auch gescheitert, wo Leute, die wir uns ausgeguckt hatten, die mit reingingen, dann irgendwie abgesprungen sind. Aber dann haben wir es irgendwie geschafft, und danach hat sich das auch verstetigt, dass man auch in den Rängen, in dem Rängen darunter, in der Geschäftsleitung, bei den Account-Teams, bei den Führungsteams da auch entsprechend da auch für Nachwuchs gesorgt hat. Und wir merken schon, dass die Korrelation ist immer schwer zu sehen, aber dass wir seitdem auch viel stabiler und auch langfristig erfolgreicher auftreten.
Das ist schon mal schön. Ihr habt also einen positiven Effekt durch Diversität erlebt. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ja. Was mich noch interessieren würde, es ist ja immer auch ein Thema der persönlichen Betroffenheit, wenn man sich engagiert. Du hast eben von deinem Background erzählt, wo du herkommst. Hast du denn selber schon mal erlebt, dass du vielleicht nicht die gleichen Chancen hattest? Und wenn ja, wie hat dich das persönlich geprägt?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Auch wieder, ich habe einerseits einen privilegierten Background, weil ich aus einem doppelten Akademikerhaushalt rauskomme dadurch, dass ich halb deutsch, halb philippinisch bin, natürlich auch die deutsche Seite sehr stark maßgeblich prägend in Deutschland ist und auch sagen konnte, okay, das kann man machen, hier kann man studieren und so. Das heißt, in den Sachen spielt es schon eine Rolle. Aber ich habe das immer gesehen bei Freunden, mit denen ich zum Beispiel Sport gemacht habe, die irgendwie gänzlich Einwandererkinder war, wie schwer es für sie war, sich zu etablieren. Einerseits angefangen mit der Schule, ein bisschen zu später im Job, mit Netzwerken und so weiter. Und das habe ich schon sehr stark mitgenommen und merke jetzt später in der Karriere, dass es auch Zeit ist, da auch zu gucken, wie man da auch vielleicht was dran verändern kann. Es gibt ja so eine Phase in der Karriere, wo man so auf Autopilot geschaltet hat und auch immer denkt, okay, alles, was jetzt kommt oder was an Erfolgen da ist, das liegt nur an mir sozusagen oder an einem selbst oder einem Team, an dem man hat. Aber irgendwann muss man auch dann nach hinten schauen und sagen, okay, es gibt auch Begrenzungen, die vielleicht einen persönlich nicht selbst aufgehalten haben, aber wo man vielleicht einen Beitrag später leisten kann, das zu verändern.
Ja, toll, dass du diesen Beitrag mit Beyond Gender Agenda leisten möchtest. Jetzt arbeitest du in einem internationalen Agenturnetzwerk. Das heißt, du hast einen relativ guten Blick auch auf Unterschiedlichkeit in den Ländern in Bezug auf Umsetzung von Diversity und Inclusion. Was würdest du denn persönlich sagen, wo stehen wir in Deutschland? Ja, und was müssen wir tun, um das vielleicht zu verändern und zu verbessern?
Ja, der Vergleich in anderen Ländern hat mir immer gezeigt, dass das Thema Gender durch die Bank einfach viel entspannter und anders gelöst wurde. Also gerade wenn ich mir die skandinavischen Agenturen anschaue oder auch angelsächsisch oder auch in Italien, wo meine Kollegin, die seit Ewigkeiten sehr erfolgreich MSL in Italien leitet, auch mit einem reinen Frauenteam das auch anpackt. Also diese Fragen sind deutlich früher auf die Agenda getreten in den Ländern und werden auch sehr konsequent betrieben. Und wir merken auch in dem Agenturnetzwerk an sich, dass wir das auch, wenn wir mit großen internationalen Kunden arbeiten, das auch als selbstverständlich auch angenommen wird, dass wir uns als Dienstleister mit der eigenen Struktur beschäftigen, wie wir das dafür sorgen. Also insofern ist das für den Geschäftserfolg auch entscheidend.
Und würdest du denn sagen, dass wir wirtschaftlich in Deutschland schlechter, gleich gut, besser dastehen?
Wir stehen ja eigentlich gut da. Ne? Ich glaube, in Deutschland gibt es ein Thema, was wo man auch sagen muss, wo es die deutsche Industrie auch schwer hat, ist, dass wir wirklich auch sehr erfolgreiche ingenieurbasierte Unternehmen haben, wo jetzt, sag mal, der von der Pipeline her ist, relativ schwierig ist, da die Diversität aufzubauen. Also sagen, wenn die Tradition im Unternehmen ist, nur Ingenieure, promovierte Ingenieure zu nehmen, dann muss man gucken, okay, wo muss man anfangen, jetzt, sag mal, Frauen in die Ingenieursstudiengänge zu bekommen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund dafür zu begeistern. Also das ist ein strukturelles Thema. Das ist natürlich bei einem Professional Services getriebenen Ansatz wie in den USA oder Großbritannien ein bisschen leichter. Es ist aber auch schon noch, wenn ich die Selbstverständlichkeit in Jobs wie, wenn ich mir Anwaltskanzleien beispielsweise anschaue, wenn ich mir die Anwaltskanzleien in London anschaue, wie klar es ist, dass mal jemand indischer Abstammung ist, jemand der afrikanischer Abstammung ist, dabei sein muss, fast in einem großen Team. Und wenn ich mir die Anwaltskanzlei-Partner-Struktur in deutschen Kanzleien auch schon, denke ich, das ist ein extrem weiter Weg, der noch gegangen werden muss. Da ist selbst das Frauenthema noch gar nicht angepackt.
Ja, absolut. Also es gibt noch was zu tun, da haben wir absolut Einigkeit. Jetzt kommst du aus dem Agenturkontext und eine Agentur, insbesondere im kommunikativen Bereich, ist ja in der Regel sehr offen für Vielfalt. Wie genau setzt ihr bei MSL es um, dass ihr ein inklusives Arbeitsumfeld für eure Kollegen schafft und dass ihr auch, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für eine Agentur, diverse Talente für euch gewinnen könnt? Stichpunkt War for Talent.
Ja, erstmal möchte ich anfangen damit, dass ich glaube, in der Diversität hat man ja in den Agenturen in Deutschland, dass man gesehen hat, in den Führungsetagen sind zu wenige Frauen, aber dafür sind in den mittleren Führungskräften beziehungsweise in der, ich glaube, fast Parität oder vielleicht noch mehr Frauen in den Agenturen arbeiten. Das heißt, es liegt nicht daran, dass zu wenige Frauen da sind, dass wenige Frauen nach oben kommen, was interessant ist. Aber es gibt sehr wenige, also vergleichsweise weniger Menschen mit Migrationshintergrund. Ich persönlich erkläre es mir damit, dass leider das Agenturgeschäft kein Aufstiegstraumberuf ist, sagen wir, für die Eltern von Migranten, die jetzt ihren Kindern sagen, ja, bitte Medizin studieren und Jura studieren, Anwalt werden und Arzt werden und sozusagen, da müssen wir doch deutlich attraktiver werden.
Meinst du, es ist kein klassisches Berufsfeld, was so attraktiv
ist? Ja, und das ist auch keins, was man direkt sieht. Das ist auch eins, in das man reinkommt, wenn man sozusagen, das ist auch keins, auf das man automatisch kommt. Man muss irgendwie über Umwege meistens reinkommen und sagen, okay, ist eigentlich ganz spannend, beziehungsweise ich persönlich kann mir kaum was anderes mehr vorstellen. Aber vielleicht nochmal zu, wie schaffen wir so ein Umfeld? Das ist, glaube ich, ich sprach vorhin von der Reise, die wir gemacht haben, wo wirklich Führungsteam diversifiziert haben. Sobald man das, man muss von oben führen. Also man muss von oben auch gucken, dass man auch Talente sichtet und das auch klar macht, dass es gewollt ist, dass entsprechend eingestellt wird, auch bei den bei den Rekrutierungsmustern ist das so, das fängt an mit Praktikanten oder Trainees, die man einstellt. Und es fängt an mit baulichen Gegebenheiten. Wir hatten vor ein paar Jahren jemand eingestellt, sehr talentiert, der im Rollstuhl saß. Ja. Und haben festgestellt, dass beispielsweise die Eingänge, das ist ein alter Industriebau, ne? Man will immer schick arbeiten und so weiter, aber der Denkmalschutz bringt dann auch so Tricks mit sich, dass die Eingänge zu den Toiletten zu schmal waren. Und okay, da haben wir geschaut, was brauchen wir, was bauen wir um, brauchen wir eine Rampe hier, brauchen wir was da, und da haben wir das halt mit dem Mitarbeiter sehr pragmatisch gelöst, aber dann wird einem erstmal klar, Moment, unser Arbeitsplatz, den wir hier anbieten, ist gar nicht inklusiv. Und das merkt man teilweise erst, während man diesen Schritt geht, aber man muss auch bereit sein, den Schritt zu gehen, und das ist dann hat man auch ein ganz anderes Team und ganz anderes Teamgefüge und Teamgefühl.
Ja, aber da seid ihr offensichtlich wirklich vorbildlich unterwegs.
Großartig. Ja, wir haben auch so, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, es gibt ja diese offizielle Definition, was sind Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist offizielle Definition laut Statistischem Bundesamt ist, dass man entweder selbst ausländisch ist oder oder ausländisch war, also eingebürgert ist, oder ein Elternteil eingebürgert wurde. Das heißt, okay, sogar meine Kinder, weil ich eingebürgert bin, gelten als mit Migrationshintergrund. Das heißt, in der Statistik. Und da sind 20%, sagt man, haben das. Und wir haben das tatsächlich in der Agentur, habe ich nochmal nachgezählt, bilden wir ungefähr die Gesellschaft ab. Also 20% plus in der Agentur haben Migrationshintergrund. Wobei das natürlich weit definiert ist. Man hat da genauso jemanden mit amerikanischen und britischen Eltern zählen, auch in der offiziellen Statistik dazu. Deswegen habe ich die bei uns auch mitgezählt.
Ja, fair enough. Wenn wir jetzt so gerade schon über die Agentur und Agenturszene sprechen, dann ist heute eigentlich das ganz große Thema der Agenturbranche die Agentur der Zukunft und wie man sich als Agentur der Zukunft aufstellt und ausrichtet. Wie sieht das bei MSL aus und spielt D&I dabei eine Rolle?
Absolut. Also ich glaube, erstmal an diesem Thema, an dieser Diskussion beteilige ich mich deswegen recht wenig, weil ich glaube, die meisten Agenturen kriegen noch nicht mal die Agentur der Gegenwart hin. Und deswegen
kleiner Seitenhieb an dieser Stelle.
Bin ich ganz froh, wenn wir die Gegenwart ganz gut haben. Aber ich glaube persönlich nicht so sehr an diese, denn viele Leute sind ja sehr verliebt an Strukturdiskussionen. Was kann man denn hier machen? Wie muss man eine Berichtslinie machen und so. Und das finde ich, also ich bin dafür, sich radikal am Kunden auszurichten und auch da wirklich auch die Graubereiche zuzulassen. Dass man ein Grundgerüst aufbaut, aber sagt, okay, ich muss aber auch mein Grundgerüst aufgeben, um damit das auch für den Kunden passt. Und da habe ich sehr oft gesehen, dass Leute sehr rigide unterwegs sind und damit auch sozusagen völlig und sich gerne mit sich selbst beschäftigen. Also das ist bei uns ziemlich klar verboten, sich selbst zu beschäftigen.
Das ist aber gut, wenn man das verbietet, ja? Genau.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber es ist, ich glaube, Diversity Inclusion spielt eine wahnsinnig große Rolle damit dabei, als sich Agentur zu verändern. Es gibt da zwei Aspekte dabei. Einer ist, man merkt schon bei Kunden, dass die Kunden das auch sehen wollen. Sie wollen auch sehen, dass man auch irgendwo die Gesellschaft abbildet.
Also es wird richtig nachgefragt.
Ja, und auch sozusagen, um auch zu gucken, okay, wie, wenn es jetzt um Konsumgüter geht, dass man auch weiß, okay, es gibt verschiedene Sichten darauf. Ich hatte mal, als ich angefangen habe, vor 18 Jahren, da hatten wir eine Wahlkampagne gemacht und da ging es darum, ein Plakat, das auf Türkisch gemacht wurde, haben wir festgestellt, in der Agentur in der Agenturgruppe, dann mit 150 Leuten in Berlin, gab es keinen einzigen Mitarbeiter türkischer Abstammung. Es geht nicht. Ja. Also gerade in Berlin nicht. Also das war auch für mich so ein Schlüssel. Ich dachte, das ist ja schräg, sowas, so, dass man so arbeitet. Aber ich glaube, und es gibt noch einen anderen Punkt. Das andere ist der War for Talent, weil ich glaube, dass Agenturen sich auch aus ihrem klassischen Rekrutierungskomfortzone herausbewegen müssen. Man muss auch andere Arten von Menschen kriegen und vielleicht öffnet man sich auch ein neues Reservoir. Wenn Leute merken, okay, hier kann ich eine Karriere machen, wo gar nicht drauf geschaut wird, wo ich herkomme, was ich vorher gemacht habe und sozusagen der wirklich nach vorne in die Zukunft geschaut wird, was kann ich beitragen? Und da hat man, glaube ich, auch vielleicht auch Chancen, so hoffe ich zumindest. Wir merken ja alle, dass der ein Bewerbermarkt geworden ist und man sich attraktiv selbst vorstellen muss als Arbeitgeber. Arbeitgeber. Und vielleicht eröffnet man sich damit auch ein neues Feld.
Ganz bestimmt, weil ich glaube, wenn du als Arbeitnehmer weißt und erfährst, dass ein inklusives, wertschätzendes Arbeitsumfeld deine individuelle Leistung fördert und fordert, dann hast du einfach ja viel mehr Motivation, diese täglich auch abzuliefern. Ja.
Ich habe da eine Anekdote bei einem Bewerbungsgespräch, denn gerade ein Bereich, den wir sehr sehr explizit machen, ist Public Affairs, also die Beziehung von Unternehmen zur Politik. Und das ist klassischerweise ein sehr männerbetontes Geschäft. Das liegt auch bei den Bewerbern, ist das so, das sind lauter engagierte gut ausgebildete, junge, bärtige Männer, die sich bewerben bei uns. Sie sehen alle ähnlich aus, sind auch alle gut.
Aber ihr habt immer keine Vorgaben, ja?
Nein, also, wir haben keine Vorgaben.
Man darf sie auch ohne Bart bewerben.
Man darf sie auch ohne Bart.
Das ist gut.
Ja, aber man muss sich schon Mühe geben, um da auch einen richtigen Mix in den Bewerbungen zu bekommen. Da hatte ich neulich eine Bewerberin, super, die haben auch genommen, die war unglücklich in einem anderen Laden, kleinerer Laden, und offensichtlich war sie dort die einzige Frau unter 10 Männern. Und das Klima war entsprechend. Die erste Frage war, ja, arbeiten denn Frauen bei Ihnen? Und ich dachte, das ist eine schräge Frage.
Herrliche Frage, ja.
Aber es ist offensichtlich gibt es da noch die Nischen, die Old Boys Nischen.
Mhm. Ja, die wollen wir angehen und ein bisschen aufbrechen. Jetzt hast du schon erwähnt, Public Affairs ist so eins eurer wesentlichen Themen. Ihr seid als Agentur insgesamt sehr nah an der Politik. Inwiefern muss denn die Politik in die Pflicht genommen werden? Und was kann sie konkret leisten, um diesen kulturellen Wandel in Deutschland tatsächlich zu initiieren und nach vorne zu bringen?
Ja, persönlich glaube ich nicht an zu starke Regulierung. Ich glaube eher an Vorbildfunktion. Das war meine persönliche politische Meinung dazu. Aber ich glaube, die Vorbildfunktion, die das Parlament übernimmt, ist nicht gerade groß im Moment. Ich meine, das Gute ist, wir haben ja in den herausgehobenen Funktionen EU-Kommissionspräsidentin, Kanzlerin und auch in den Parteivorsitzenden bei den Grünen, bei SPD und so weiter und bei der CDU Frauen. Und da ist auch wirklich viel Bewegung in den letzten Jahren drin gewesen. Aber ein Thema, was natürlich immanent ist im Parlament, ist natürlich, dass die Hälfte der Abgeordneten sind halt Direktabgeordnete, und da einen Mechanismus zu finden, wie man da die Kandidaten irgendwie diverser hinkriegt, wird eine interessante Sache sein. Aber ich glaube, wenn die Politik hat es auch für sich erkannt, und man merkt auch bei der Besetzung von Kabinetten und so weiter, dass da wirklich jetzt deutlich stärker drauf geachtet wird. Aber gleichzeitig so der Austausch mit der Wirtschaft ist ja nie so einfach für die Politik.
Ja.
Aber ich glaube, dass persönlich bin ich immer davon überzeugt gewesen, dass es sich von alleine regeln muss. Aber ich merke, ich werde von Jahr zu Jahr offener für sanften Druck auszuüben, weil man merkt, dass sich Sachen ja auch ziemlich langsam ändern.
Ja, absolut. Das ist so. Und sanfter Druck, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und vor allen Dingen Aufmerksamkeit auch schaffen für die Problematik. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Von der Politik und in die Pflicht nehmen kommend, kurz ein Zitat von Jens Spahn, unserem Bundesgesundheitsminister. Was sagt er über Beyond Gender Agenda? Ich lese es gerade vor, um es wortwörtlich zu zitieren. Nur wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, bleibt Deutschland in den 20er Jahren ökonomisch stark. Wer mit anpacken will, darf keinen Nachteil aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung haben. Deshalb unterstütze ich das Anliegen von Beyond Gender Agenda, solche Kategorien zu überwinden. Frage an dich, Wiegand: Wie können wir es als Gesellschaft schaffen, tatsächlich diese Kategorien zu überwinden, und was müssen wir tun?
Ich glaube, der erste Schritt ist, nochmal kritisch zu überprüfen, ob man selbst der Sache auch gerecht wird und ob man das in der eigenen Rekrutierung einerseits oder wie man seine Netzwerke aufbaut, seine Netzwerke spinnt, darauf achtet, dass es ein bisschen auch andere Leute dabei sind, dass die gesamte Breite der Bevölkerung abgebildet wird. Ich finde es großartig, dass Jens Spahn die Unterstützung uns gibt, und man merkt auch in seiner eigenen Arbeit. Ich habe durchaus einige Berührungspunkte mit ihm, dass er da genau auch so denkt und das auch so nach vorne bringt. Und ich glaube, wenn wir so Hand in Hand mit Politikern arbeiten können, kann es auch schneller gelingen, als wir denken.
Ja, das ist bestimmt der beste Weg. Das denke ich auch. Nochmal zurück von der Politik zur Wirtschaft. Was glaubst du denn, haben sich denn deutsche Unternehmen schon ausführlich genug mit D&I auseinandergesetzt? Haben sie das oder haben sie das nicht? Und woran könnte es denn liegen, dass sie immer noch das internationale Schlusslicht bei Rankings und in Studien bilden?
Ja, ich glaube, das ist, wie ich vorhin sagte, das eine ist das Thema des Ingenieursberufs. Also es ist ein Pipeline-Thema. Mhm. Aber auch wenn ich mir die Pipelines anschaue unterhalb des Vorstands sind, da ist auch noch nicht so viel passiert. Also ich glaube, dass ich glaube auch bezeichnend, dass die erste CEO eines DAX-Unternehmens eine Amerikanerin ist.
Absolut.
Und ich glaube auch, das ist ja auch so, wenn ich sehe, dass wenn wir Diversität uns auch anschauen, was halt die Herkunft angeht, ist es eher noch so, dass in USA ausgebildeter beziehungsweise es gibt ja natürlich schon amerikanische Vorstandschefs wie SAP vorher
natürlich.
Mit McDermott und so, oder ja. Dänen und so. Es ist eher noch so, dass ein Däne Vorstandschef wird, als dass ein deutschstämmiger Vorstandschef wird, sagen wir mal. Da merkt man, dass vielleicht sind es auch die Management-Schulen. Also vielleicht muss man sich auch anschauen, wo wird rekrutiert, wie divers sind die Management-Schulen. Ich habe das Gefühl, dass die Management-Schulen ja doch schon ein bisschen, durchaus sozial ein bisschen exklusiver sind. Und ich glaube, da muss man sehr stark in die Rekrutierungsmuster gehen.
Ja, guter Punkt, den wir bei Zeiten auch nochmal vertiefen sollten. Wenn wir jetzt sagen, Diversität hat Vorteile für die Wirtschaft, was würdest du denn sagen, sind die ganz konkreten Vorteile, die ich wirtschaftlich als Unternehmen ziehen kann, wenn ich es schaffe, Diversity und Inclusion integral zu verankern?
Ja, ich glaube, das ist einerseits, ich glaube, wenn ich auf die Märkte gucke, die ich bearbeite, also ich glaube, es ist, ich sage mal, vom Konsumgüterunternehmen ganz, ganz entscheidend beispielsweise, dass ich die Perspektiven von Frauen drin habe, von Männern, von diversen geschlechtlichen Identitäten auch sozusagen, die auch im Blick habe. Dann wird natürlich direkt eingewandt, ja, wir sind in Deutschland gar nicht mal so konsumgüterlastig, das ist ja alles eher Industrie. Aber auch da verändert sich die Welt und auch da ist es, gut, wenn man auch Menschen hat, die einen anderen Blick haben. Und ich meine, wir sind eine Exportnation.
Absolut.
Es ist für uns entscheidend, dass wir in die Welt hinausgehen. Und wäre kein besserer Botschafter als all die Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die halt hier aufgewachsen sind, um genau diese Aufgaben anzupacken.
Absolut, das würde unser Image doch nochmal sehr positiv verändern, wenn wir da ja nochmal ein bisschen weiter wären. Jetzt haben wir hier ein wirklich nettes Gespräch und ich denke, viele Punkte, wo wir einfach auch nochmal intensiver ansetzen könnten, vielleicht in einem Nachfolgetermin, das würde mich jedenfalls sehr freuen. Aber hast du eine Idee, wen wir hier nochmal einladen sollten in dieses Format, wer einfach nochmal ganz besonderen persönlichen Input hat und einfach die Debatte rund um Diversity und Inclusion weiterbringen würde?
Ich hätte da tatsächlich direkt eine Idee und zwar, ich würde in die Welt des Sports gehen, weil da
ja, gerne.
Diversity, da gibt es eine unserer wesentlichen, ich bin Basketballer, deswegen ist das, würde ich Ademola Okolaja nehmen. Der ist, der war Nationalspieler, hat lange mit Dirk Nowitzki gespielt, ist jetzt auch Manager von Dennis Schröder und ist CEO einer Sportagentur, die genau diese Themen Sport herum viel macht und ich glaube, nigerianische Abstammung. Und ich glaube, dass er viel beizutragen hätte. Und ich glaube, dieses Bild aus dem Sport, wo, sagen wir mal, Leistung, sozusagen aus der, die pure Leistung noch eine starke Rolle spielt, könnte uns gut tun.
Ja, spannend. Werde ich angehen, werde ich versuchen. Tolle Idee. Jetzt sind wir leider so langsam schon am Ende unseres Tuesday Talks. Wenn ich das jetzt nochmal grob zusammenfasse, dann ist mir eigentlich besonders eine These oder eine Aussage von dir im Gedächtnis geblieben. Du hast also gesagt, Diversität ist eigentlich der Schlüsselmoment oder der Antreiber, womit man sicherstellen kann, dass man als Agentur der Zukunft gut ausgestellt ist. Und offensichtlich seid ihr da auf einem tollen Weg. Würdest du diese These so stehen lassen oder möchtest du was ergänzen?
Die würde ich, was Agentur angeht, absolut so stehen lassen, denn Da gibt es ja diesen schönen Spruch, der fast klischeehaft ist, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und ich glaube, das ist, ich glaube aber, dass er ziemlich wahr ist. Und wenn man so eine Kultur geschaffen hat, die diese Inklusivität auch so auch klar zum Ausdruck bringt, dann ist das schon die halbe Miete in der Agenturwelt.
Hört sich gut an. Ich glaube, wir haben heute einen spannenden Einblick in die Agenturwelt bekommen. Danke dafür, Wiegand. Danke auch für deine Offenheit.
Ja.
Und das sehr angenehme Gespräch, das macht immer viel Freude mit dir. Wenn ihr mehr von Wiegand hören oder lesen möchtet, dann folgt ihm doch über seine Social-Media-Kanäle. Rund um Diversity und Inclusion freuen wir uns natürlich von Beyond Gender Agenda sehr, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt und ordentlich liked, shared oder kommentiert. Für heute erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Wiegand. Und habt noch einen schönen Tag. Eure Vicky.